Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Meine spontane Frage: Warum war Willy Brandt eigentlich am 7. Dezember 1970 in Warschau? Manche werden jetzt wahrscheinlich antworten, wegen des Kniefalls. Das ist natürlich nicht richtig. Zudem kam es quasi bei diesem Besuch. Der eigentliche Grund damals war die Unterzeichnung des Warschauer Vertrags. Das war der zweite der von ihm initiierten Ostverträge. Aber solche Details, gerade der gesamte Umfang der Ostpolitik damals und auch die Reaktionen darauf in Osteuropa ebenso wie in Deutschland, das hat eigentlich bis auf Historikerinnen und Politikwissenschaftlerinnen niemand mehr in Erinnerung. Aber dieses Bild, dieser Kniefall, der ist wirklich in die Geschichte eingegangen und den würden, glaube ich, auch alle kennen, wenn er nicht im Moment 50 Jahre danach ohnehin ständig wiederholt werden würde. Wir wollen deshalb mit Stefanie Geise reden. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, Privatdozentin an der Universität Münster und sie leitet das Forschungsprojekt Still Images Moving People, in dem es darum geht, wie Menschen Nachrichten aufnehmen und dabei visuelle und textliche Elemente verbinden. Schönen guten Morgen, Frau Geise.
Guten Morgen, vielen Dank für die Interviewanfrage.
Erstmal nochmal kurz zurück ins Jahr 1970, dieser Kniefall damals in Warschau. Glauben Sie, Willy Brandt hat damals gewusst oder zumindest geahnt, wie sehr er gerade damit auch mit diesem Bild Geschichte schreiben wird?
Über diese Frage ist ja schon ziemlich viel nachgedacht worden. Wenn man auf Willy Brandts Politik schaut, dann kann man ja sehen, dass er weder ein besonders spontaner noch ein besonders emotionaler Mensch war. Andererseits gibt es auch emotionale Momente in seiner Karriere, die ihn auch menschlich berührt haben. Ich denke da zum Beispiel, als er Erfurt besucht hat und die ganzen Menschen auf dem Bahnhofsvorplatz ihn mit Willy Willy begrüßt haben. Da sieht man also, dass er durchaus auch so spontane emotionale Gesten der menschlichen Bewegung gezeigt hat. Aber ich glaube, für den Kniefall von Warschau muss man auch die politische Situation damals sehen. Die Lage war sensibel bis angespannt. Auch im Inland wurde Brandt ja durchaus kritisch gesehen mit seiner neuen Ostpolitik. Das zeigen auch die Umfragen unmittelbar nach dem Kniefall. Rund die Hälfte der Deutschen sah das damals als eine Geste des übertriebenen Büßertums. Insofern war es damals für Brandt keinesfalls so, dass er abschätzen konnte, wie folgenreich und einschlägig der Moment und die daraus entstehenden Bilder sein würden. Ich kann mir also irgendwie gut vorstellen, dass es eine Mischung war. Er hatte diese Kranzniederlegung am Warschauer Ghetto-Denkmal ja selbst angeregt. Er hatte also schon die Absicht, den Gefallenen seine Ehre, seine Ehrerbietung zu erweisen und dass er sich dann spontan niedergekniet hat. Das war wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, ein körperlich ausgedruckter Wunsch nach Ehrerbietung als stille Bitte um Vergebung, Demut und Reue. Das finde ich sehr nachvollziehbar, dass er das dann sehr spontan gemacht hat.
Wie wichtig ist es denn generell für die Wirkung politischer Gesten, großer Gesten, dass sie die Gesten selber spontan sind oder dass es zumindest glaubhaft so scheint, als wären sie spontan?
Da glaube ich, möchte ich den Blick ein bisschen umlenken. Und zwar finde ich, dass an der Stelle wir einen großen Unterschied machen bei der Bewertung von visueller Politik und sprachlicher Politik. Ich denke da zum Beispiel daran, dass politische Reden beispielsweise, dass da ja auch niemand davon ausgeht, dass die vollkommen spontan aus dem Moment stattfinden, sondern da ist ja klar, dass wir bei politischen Reden eine gewisse Vorbereitung sehen, wir erwarten die sogar und sehen das als Ausdruck der politischen Professionalität und Kompetenz und Expertise an. Eigentlich verstehe ich also gar nicht umfassend, warum wir bei Bildern nicht oder bei politischen Gesten nicht auch zugestehen, dass bestimmte politische Überlegungen dahinter stehen. Macht es das wirklich für uns so anders in der Wirkung, wenn Willy Brandt sich im Vorfeld überlegt hat, dass er dort seine Ehre zeigen möchte, seine Reue, seine Demut? Oder ist eher die Frage, ob es authentisch und ehrlich gemeint ist? Und ich finde, das ist ja nicht dasselbe, ob es ob es vorher auch Überlegungen dazu gab oder ob diese Überlegungen auch letztlich von einer politischen Überzeugung herkommen und das sozusagen in Einklang ist mit dem politischen Programm und der politischen Vision, die jemand hat. Und das, denke ich, das kann man bei Brandt in seiner ganzen Politik sehen, dass das stimmig ist und insofern dieses Bild ins Bild seiner Politik passt.
Ja, aber da muss man, glaube ich, auch wirklich unterscheiden. Zumal ich habe genau bei Ihnen zugehört, Sie sagen, Sie verstehen es nicht, dass das oft so erwartet wird. Klingt für mich zwischen den Zeilen so, aber die Erfahrung Ihrer eigenen Arbeit ist, wird es aber oft. Und das geht mir ehrlich gesagt authentisch, ist es, so wie Sie beschrieben haben, auch wenn man nur glauben kann, das ist wirklich eine echte Haltung, die da gezeigt wird und nicht nur ein Moment, in dem man irgendwas erreichen will. Aber was, glaube ich, bei Brandt, aber es gibt sicherlich auch andere Beispiele in der Geschichte, auch viele Leute auch im Nachhinein noch so berührt, ist, dass man zumindest versucht ist zu glauben, es war nicht geplant, sondern seine eigenen Gefühle haben ihn übermannt in dem Moment. Ist das nicht auch etwas, was wirklich sehr viel ausdrückt und viele Menschen beeindruckt, wenn man bei Politikern dann doch mal das Gefühl hat, das war nicht geplant, es ist nur passiert?
Ja, ich glaube, es ist gar nicht die Frage, ob es geplant ist oder nicht geplant ist, sondern was Sie auch angesprochen haben, ist, kauft man dem Politiker ab, dass es Ausdruck einer authentischen Gefühlsregung ist, dass es irgendwie auch zur Politik passt und dass es eben nicht einfach nur inszeniertes strategisches Kalkül ist, wo nichts hintersteht und das nur sozusagen einer strategischen Planung folgt, um die Menschen in eine bestimmte Richtung zu bewegen, obwohl man das eigentlich gar nicht mitfühlt. Obwohl da eigentlich nichts hintersteht.
Haben Sie denn
das ist, glaube ich, eher der Punkt.
In der Tat, aber um jetzt mal von Willy Brandt auch wegzukommen, haben Sie denn aus der jüngsten Geschichte irgendwelche Erinnerungen oder auch Teile Ihrer Forschung, wo Sie sagen, das war eben genau das, so ein Negativbeispiel, große Geste, aber eigentlich eine billige Inszenierung, die man nicht glauben kann?
Naja, ich glaube, bei Trump, beispielsweise seinem Klinikaufenthalt, wo er dann im Taxi rumgefahren ist und nachher geläutert gesagt hat, jetzt ist er nicht nur geheilt, sondern auch bekehrt. Das ist, glaube ich, so Bilder, die sind uns gerade in der Corona-Krise noch sehr eindrücklich in Erinnerung. Da wissen wir aus Trumps ganzer Politik und aus seinem Verhalten bis heute, dass das leere Worte, leere Gesten sind, wo keine politische Überzeugung hintersteht, die sich nicht entsprechend in politische Programme oder Handlungen übersetzt. Und das ist dann natürlich, wird auch nicht als authentisch wahrgenommen und das kann man entsprechend kritisch auch bewerten. Natürlich auch realpolitisch muss man sowas kritisch bewerten.
Andererseits ist Trump natürlich jemand, der auf der Klaviatur der modernen Medien, wirklich neu sind sie nicht mehr, aber soziale Medien, Twitter, er ist der Twitter-Präsident. Nicht, dass andere Politiker das nicht auch nutzen, aber er hat da ja auch gedacht, also weniger als 10 pro Stunde geht nicht. Der auf dieser Klaviatur perfekt spielt. Ich meine, heutzutage mit diesen Medien, und es gibt ja kaum noch ein Medium, das völlig ohne Bild auskommt. Eigentlich selbst Radio nicht mehr. Bei dem Geleitung im Internet und so haben ja auch wir Bilder dann. Haben wir heute eine Inflation von Gesten möglicherweise, auch in der Politik?
Ja, wir erleben auf jeden Fall mit dem digitalen Medienwandel eine Gleichzeitigkeit von zwei Phänomenen. Einerseits sehen wir rein quantitativ, wie Sie auch schon gesagt haben, eine Zunahme politischer Bilder. Damit sind auch politische Gesten für uns heute nicht mehr selten und rar, sondern sie begegnen uns ständig in Fotos, in Memes, in YouTube-Clips, in GIFs, sogar in Short-Messages. Wir sind also viel öfter mit ihnen konfrontiert und dadurch prägen sie zwar einerseits unser Bild von der politischen Welt viel mehr, als es noch vor 50 Jahren der Fall war. Aber wir sehen natürlich dabei auch, dass wir einen Verlust ihrer Besonderheit und Einzigartigkeit erleben. Also in der heutigen Bilderflut schaffen es eben nur wenige sehr bedeutsame Momente, noch Diskurse anzuregen, noch wirklich Thema öffentlicher Meinung zu werden, über das die Menschen sich auch weiter Gedanken machen, über das sie sich austauschen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Das sind so zwei Stränge gleichzeitig, die wir da sehen. Auf der anderen Seite, wir haben gerade schon über Trump gesprochen, es gibt aber auch andere Beispiele, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, wo es eben noch politische Bilder geschafft haben, richtig prägend für Debatten zu werden und Diskurse mit zu motivieren. Ich denke da zum Beispiel an die Fotos des ertrunkenen Alan Kurdi im Kontext der Flüchtlingskrise, die ja auch politisch viel diskutiert worden sind und die damalige Flüchtlingspolitik mitgeprägt haben. Oder jetzt in diesem Jahr als Kämmerich der Blumenstrauß vor die Füße geworden.
Da muss ich auch gerade dran denken, ja.
Das sind aber natürlich auch wieder Bilder, die symbolisch für bestimmte politische Probleme oder politische Überzeugungen stehen. Und solche Bilder, die können dann natürlich auch über die Logik im Netz also eine sehr große Verbreitung finden. Und dann kann man natürlich nicht sagen, dass sie nicht bedeutsam sind, sondern da sehen wir eher einen Bedeutungsgewinn, weil sie sich eben auch angeeignet werden, weil sie in Memes weiterverarbeitet werden, weil sie geteilt werden, weil sie auch niederschwellige politische Auseinandersetzungen auslösen. Nicht nur in der Qualitätspresse, sondern eben auch auf sozialen Netzwerkseiten.
Die Kommunikationswissenschaftlerin Stefanie Geise im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.